Hallo Filmfans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Sebastian Gertschikow und ich bin wie immer nicht alleine. Ich freue mich ganz besonders, mal heute im Studio Annemarie begrüßen zu dürfen. Hallo Annemarie.
Hallo Sebastian.
Ich glaube, das letzte Mal war Ruf der Wildnis mit Harrison Ford und einem tollen CGI-Hund, oder? Wenn mich nicht alles täuscht.
Ich glaube, wir haben danach noch den Was-guckst-du-gerade-Podcast gemacht. Es ist aber auf jeden Fall schon ein halbes Jahr her.
Aber es ist schon eine halbe Ewigkeit her. Corona kam dazwischen und alles. Und bevor wir hier richtig mit Podcasten loslegen, muss ich noch die tolle Podcast-Lampe über mir anmachen. Oh, die gehört einfach mit dazu. Ihr könnt sie nicht sehen, aber sie ist sehr schön rund und ich mag sie. Und zu meiner Rechten, zu Annemaries Linken, steht mein Laptop und da grinst ein fröhlicher Björn mir entgegen. Hallo Björn.
Ja, hallo Annemarie, hallo Sebastian und hallo alle Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen. Ich freue mich sehr, wieder da sein zu dürfen.
Ja, und heute haben wir ein ganz besonderes Schmankerl, denn wir reden mal leider wieder über einen Klassiker, weil natürlich würden wir alle viel lieber über aktuelle Filme sprechen und über Kinofilme sprechen, aber geht halt nicht. Deswegen reden wir heute über einen ganz besonderen Klassiker und zwar Donnie Darko. Donnie Darko von Richard Kelly mit Jake Gyllenhaal in der Hauptrolle. So einer der Kultfilme der frühen 2000er Jahre. Ich sag's mal gleich vorweg, oder? Spoiler. Der Film ist jetzt was über 20 Jahre alt. Also wir werden den jetzt hier auseinanderpflücken. Und ich sag's schon mal jetzt. Also wenn ihr... Vielleicht hassen uns einige von euch nach diesem Podcast, weil wir werden den sehr, sehr doll auseinanderpflücken, weil ich weiß, Annemarie hat sehr hart studiert, Björn hat sehr hart studiert, ich habe sehr hart studiert. Wir werden euch diesen Film kaputt erklären, damit ihr vollkommen Bescheid wisst. Deswegen Spoiler. Ganz kurz vielleicht nochmal, Annemarie, für alle, die ihn nicht kennen, die sich diesen tollen Podcast aber trotzdem anhören wollen, worum geht's denn so grob zusammengefasst in Donnie Darko?
Ich wusste, dass du diese Frage an mich richten wirst und habe schon überlegt, wie würde ich den Film erklären und konnte mir gar nicht wirklich was zurechtlegen. Deswegen springe ich da einfach mal rein. Also im Grunde geht es um Donnie Darko. Er ist 16 Jahre alt, lebt mit seiner Familie in einer amerikanischen Vorstadt. Man erfährt gleich am Anfang des Films, dass er bei einer Psychologin in Behandlung ist und auch Medikamente nimmt. Und er schlafwandelt und wird dann eines Nachts von der Vision eines Hasen, also eines Menschen im Hasenkostüm mit ziemlich gruseliger Maske heimgesucht, der ihn aus seinem Bett lockt. Und das ist gut so, denn in der Nacht fällt eine Turbine auf das Haus von Donnie Darko mitten in sein Zimmer, auf sein Bett. Und er überlebt eben nur, weil er aus dem Haus schlafgewandelt ist oder von der Vision weggelockt wurde. Und dann geht das im Grunde so weiter, dass er immer wieder diesen Hasen sieht, der ihn dann dazu anstiftet, ein paar kriminelle Dinge zu machen. Und jetzt überlege ich, was ist da quasi irgendwie noch wichtig? Es geht so weiter.
Das Wichtige ist noch, dass 28 Tage, dann geht die Welt
unter. Ja, genau, der Hase, danke schön.
6 Stunden, 42 Minuten und 12
Sekunden. Ja, genau. Björn hat ganz besonders studiert.
Und der Hase sagt ihm genau, die Welt geht unter und gibt dem halt sowieso auch so ein paar einfach Informationen, die darauf hinweisen, dass der Hase eben mehr weiß. Der Hase heißt Frank übrigens. Und ganz am Ende passiert quasi nochmal das, was am Anfang passiert ist. Und es passieren ganz viele schwurbelige Dinge. Und soll ich jetzt sagen, wie es endet?
Nein, noch nicht. Okay, Nein, noch nicht. Das ist ja erstmal nur, damit alle da draußen so grob wissen, worum es geht. Wie gesagt, falls ihr ihn noch nicht gesehen habt, auch ein bisschen Schande, weil der Film ist jetzt schon 20 Jahre alt. Den muss man gesehen, oder? Ist das so ein Film, wo ihr sagen würdet, okay, den sollte man schon gesehen haben oder den muss man gesehen haben, Björn?
Ja, also für mich ist er einer der großen Klassiker und ich habe den damals auch hoch und runter geschaut, x-mal. Und wir sind ja jetzt wirklich, also 20 Jahre her, es war ein bisschen später, dass er dann regulär in Deutschland erschien, außerhalb des Fantasy-Filmfests. Aber wir sind auch, das passt auch, finde ich, voll zu dem Film. Gut, dass wir diesen Podcast heute aufnehmen, denn wir nehmen ihn wirklich, es ist perfekt für das 20-jährige Jubiläum, weil wir nehmen ihn 3 Monate nach der Weltpremiere und 3 Monate vor der Deutschlandpremiere auf.
Perfekt.
Also es ist fast haargenau der Punkt dazwischen. 19. Januar bei Weltpremiere, 21. Juli Deutschlandpremiere. Wir haben jetzt den 21. April, also viel besser kann man das Datum nicht dazwischen treffen.
Das ist natürlich vollkommen von uns gewollt worden. Also,
exakt, ne, ja. Es ist ja, weil das passt ja auch zu diesem Film. So. Ja, genau. Wo Zeit geht und Zeit so eine wichtige Rolle spielt. Ja, und ich finde auch, also jetzt natürlich ihn wieder geschaut in Vorbereitung auf den Podcast, auch noch mal im Director's Cut geschaut, den ich ein bisschen verdrängt hatte, weil ich den schon lange nicht mehr geschaut hatte. Und es ist, für mich, es ist gerade kein perfekter Film, sondern ein Film mit vielen Fehlern, Ecken und Kanten, auch in der Kinofassung, aber halt ein Film, der mich einfach ungemein mitreißt und berührt und fasziniert.
Ich sehe schon, Annemarie schnauft bei der Erwähnung des Director's Cuts, über den werden wir gleich noch sprechen, weil ich finde den auch nicht so gelungen. Ich schnaufe mit dir, Annemarie. Wann hast du denn den Film das erste Mal gesehen? Hast du den auch im Kino geguckt oder dann auf DVD oder wie bist du zu Donnie Darko gekommen?
Also ich habe vor allem geschnauft, weil Björn den damals rauf und runter geguckt hat, was ich nicht habe. Also so. Somit kann ich... ihm da wahrscheinlich nicht das Wasser reichen. Ich habe ihn damals einmal gesehen und der ist ja dann, also 2001 kam er raus, 2003 kam er dann offiziell in Deutschland ins Heimkino. Der hatte ja hier keinen regulären Kinostart. Und ich werde ihn Mitte der Nullerjahre in meiner Studienzeit gesehen haben. Ich erinnere mich nicht genau an die Sichtung, also nicht unter welchen Umständen. Ich weiß nur, ich habe ihn da halt mal geschaut und fand ihn gut. Okay. Das ist quasi so, ich fand ihn interessant, ich fand ihn spannend, ich fand ihn damals einfach, glaube ich, vor allem, dass er so einen Sog entwickelt hat und ich mich gefragt habe, was passiert, also eben dieses durch die Einblendung, dass die Tage zu diesem prophezeiten Weltuntergang ablaufen und die Atmosphäre, der Soundtrack, das ist für mich ein wichtiger Punkt gewesen, in der Zeit erst recht. Und hab den damals jetzt nicht tot analysiert, aber fand ihn gut.
Ja, ich fand den, ich weiß gar nicht, wann ich ihn gesehen habe, aber ich glaube, ich habe ihn auch tatsächlich erst irgendwie auf DVD gesehen, nachdem er halt schon so diesen gewissen Kultstatus hatte, wo jeder, der cool war, meinte, oh, Donnie Darko, ja, musst du unbedingt gesehen haben. Und ich mich danach natürlich auch schwerst gefragt habe, was zur Hölle habe ich da gerade für einen Film geguckt und wie hängt das irgendwie alles zusammen? Da gehen wir ja auch noch drauf ein.
Ich muss kurz anmerken, damit das nicht missverständlich rüberkommt. Ich habe ihn leider auch nicht im Kino gesehen. Also Fantasy Filmfest 2002 war mein erstes Fantasy Filmfest. 2001 lief er auf dem Fantasy Filmfest. Deswegen kenne ich auch leider, wie wir alle, dann die Festivalfassung nicht, sondern halt nur die Kinofassung, Director's Cut. Es gibt ja drei Fassungen des Films. Die Festivalfassung, die nicht mehr existiert, die halt nur in Sundance und dann auf dem Fantasy Filmfest lief und glaube noch ein paar exotischen Festivals, bevor die dann halt quasi aus der Kinofassung entstand und dann später neu die Directors-Fassung, die aber nicht die Festival-Fassung ist.
Okay, das finde ich schon mal spannend. Also ich wusste gar nicht, dass es noch so eine super Special-Festival-Fassung gegeben hat oder so. Aber gut zu wissen. Dann würde ich nur sagen, stürzen uns einfach mal direkt rein in dieses Wirrwarr an Zeitreisen, komischen Visionen, merkwürdigen Hasen, die Frank heißen und sehr viel komischem Zeug. Jetzt mal Hand aufs Herz. Habt ihr den verstanden ohne, oder kann man diesen Film verstehen, ohne dass man quasi die Philosophie des Zeitreisens kennt, die ja quasi auch im Director's Cut ein bisschen weiter ausgebaut wird? Oder was macht quasi auch so ein bisschen dieses Unverständnis für diesen Film den Charme aus?
Also ob man ihn versteht, ist tatsächlich ja sehr zwiespältig, weil man kann ihn auf viele verschiedene Weisen verstehen. Und für mich macht es definitiv den Charme aus, ihn mir selbst zu erklären und nicht unbedingt diese Zeitreiseerklärung des Regisseurs mir überstülpen zu lassen. Und das ist eben auch eine Variante der Erklärung. Und ich habe es dann auch versucht nachzuvollziehen, was er meint. Und letztendlich glaube ich habe es verstanden. Andererseits, wenn man so sagt, ja, ich habe das Zeitreisen verstanden. Also nein, Zeitreisen gibt es natürlich nicht. Das heißt, die Erklärung zu verstehen, da gibt es auch Logiklöcher. Also so ganz ist es natürlich nicht. Funktioniert es natürlich nicht. Und finde das eigentlich auch auf gewisse Weise beruhigend, dass es so eine Erklärung gibt, die einem alles erklärt. Das ist quasi das Pro für diese Zeitreise-Erklärungsfassung. Aber das Kontra ist, es ist mir einfach ein bisschen zu billo und ich mochte die Art, wie ich den Film anfangs verstanden habe, nämlich nicht als Sci-Fi-Zeitreisefilm, sondern als große Metapher. und eher so als ein Teen-Angst-Film viel besser. Also so hat es mir besser gefallen.
Hm. Björn, wie sieht es da bei dir aus?
Ja, also ich habe den Film, ich habe gesagt, ich habe damals hoch und runter geschaut und ich habe mir meine eigene Deutung damals überlegt. Ich habe auch gewechselt zwischendrin, zwischen Deutungen. Ich hatte zum Beispiel eine ganz andere Zeitreise-Theorie als die, die es in Wirklichkeit ist, die ja keine so richtige Zeitreise ist, sondern mehr eine Paralleluniversums-Deutung. Hm. Da kommen wir sicher noch drauf. Und habe aber auch so eine Tod-Traum-Theorie lange Zeit vertreten oder immer wieder da geschwankt dazwischen, die ich auch viel reizvoller finde, zu der ich vielleicht auch gleich auch nochmal komme und finde das halt so gut, dass der Film in der Kinofassung auch so offen halt einfach ist und Richard Kelly hat ja auch selbst damals gesagt, im Audiokommentar ist das zum Beispiel von der ersten DVD bzw. Blu-ray drauf, dass er froh ist über alle Deutungen, die es gibt und die selbst alle super interessant findet und das jedem auch offen lässt, wie er diesen Film versteht. Und der Director's Cut, der gibt einem halt natürlich eine Deutung vor. Auf die kam ich dann dahingehend schon vorher, dass ich halt irgendwann angefangen habe. Es wurde damals ja so eine Internetseite aufgesetzt. Genau, das war, glaube ich, einer der ersten Filme, die das so gemacht haben, wo dieses Buch Philosophie des Zeitreisens dann auch komplett abgedruckt war. Und das kommt im Kinocut, sieht man, glaube ich, eine Seite aus dem Buch, also, die jetzt eine Psychologin zeigt. Ja. Und im Director's Cut kommt dieses Buch ja zu großen Teilen dann vor. Und dann nimmt es einem natürlich die Erklärung vorweg, weil im Director's Cut, das Buch erklärt das halt alles über das Tangentenuniversum und Donnie als der lebende Empfänger und die manipulierten Toten, die manipulierten Lebenden und so weiter. Und dann ist natürlich diese Deutung klar angelegt im Director's Cut und dann funktionieren die anderen Sachen auch nicht mehr so. Aber ich finde das mit dem Kinocut einfach halt wunderbar, dass man sich da wirklich selbst sein eigenes Ding zurechtspinnen kann und damit auch dann völlig glücklich ist und dann halt diskutieren kann. Ich habe damals wirklich ewig, das war ja auch so die Zeit, wo das so angefangen hat mit Filmforen im Internet, dass ich da aktiv war. Es war auch wirklich meine Zeit, wo ich angefangen habe, Filmkritiken zu schreiben. Direkt, also es war mit auch einer meiner ersten Filme, über die ich dann irgendwie geschrieben habe. Und da war das halt einfach der Reiz, dass man da laufend diskutiert hat und Input von anderen Leuten bekommen hat, was die denken, das dann vielleicht eingebaut hat oder gegenargumentiert hat in seine Gedanken. Ja, das macht den Film einfach so reizvoll. Deswegen empfehle ich auch jedem, zuerst den Kinocut zu schauen. Wir kommen ja später noch auf den Director's Cut. Ihr habt ja schon ein bisschen deutlich gemacht, dass ihr keine so großen Fans seid. Ich finde manche Sachen im Director's Cut auch gut, sogar sehr gut. Manche Sachen nicht so gut. Aber ich empfehle trotzdem jedem, erstmal den Kinocut zu gucken, sich selbst ein eigenes Sache zusammenzuspinnen, die dann weit weg sein wird oder nichts zu tun haben wird, möglicherweise mit der Originallösung, weil man auf die einfach nicht kommen kann. Wer kommt denn auf Tangentenuniversen und sowas?
Manipulierte Lebende.
Und dann kann man sich immer noch das Director's Cut immer noch anschauen danach.
Ja, also ich finde es auch, ich mag die Kinofassung einfach viel mehr. Ich gucke die auch viel lieber, einfach wie ihr schon beide gesagt habt. Ne? Man denkt sich halt seinen eigenen Kram dazu. Ich war zum Beispiel früher auch sehr lange, so was Björn schon kurz angerissen hat, ein Fan dieser Todtraum-Theorie und sowas alles. Aber das, finde ich, macht diesen Film auch echt aus. Und das ist ja auch das, was wir jetzt hier wahrscheinlich schön unter Beweis stellen und was jeder Filmabend mit Freunden irgendwie bei diesem Film unter Beweis stellt, dass man sich danach gefühlt noch 4 Stunden lang darüber unterhalten kann, was jetzt wie, warum, wo passiert ist. Jetzt haben wir schon...
Was ich sagen wollte, was auch den Film heute noch mal reizvoll macht, 20 Jahre, also kommen wir vielleicht später auch noch drauf. Donnie Darko ist ja auch ein extremst politischer Film und der passt heute auch noch mal sowas von perfekt rein. Also ich weiß nicht gar nicht, ob wir so richtig deutlich gesagt haben, dass der in den 80ern spielt, 1988, mitten im Präsidentschaftswahlkampf. Und das wäre, wenn der Film heute rausgekommen wäre, gerade Ende vergangenes Jahres im Wahlkampf, das wäre ein riesen Ding gewesen. Der hätte auch ein sowas von Shitstorm von rechter Seite bekommen und wäre als Anti-Trump-Film gebrandmarkt worden. Das macht diesen Film halt auch nochmal so unglaublich relevant und interessant. Das ist halt auch mal eine komplette Lesart. Und dann hast du noch den ganzen religiösen Subtext. Du kannst den Film auch, könntest wahrscheinlich 2 Stunden auch über Religion diskutieren.
Also den religiösen Subtext gebe ich dir, aber ich habe Donnie Darko nie so krass als politischen Film irgendwie gesehen. Also ich meine, ja, es wird so ein bisschen ja die Tochter, ja, gespielt von Maggie Gyllenhaal, da sind die Geschwister mal zusammen im Film, sagt ja irgendwie, dass sie diesen Dukakis wählen will und dann gibt's ja so ein bisschen so diese Diskussionen, aber also für mich persönlich war es nie so der Schwerpunkt, dass ich diesen Film jetzt irgendwie unter diesem politischen Gesichtspunkt betrachtet habe, einfach weil halt so viel anderes Zeug drumherum passiert, dass ich gefühlt eigentlich immer vergesse, ach ja, stimmt, die reden ja auch irgendwie immer noch so ein bisschen über die Wahlen, die gerade stattfinden. Ich habe zum Beispiel auch total vergessen, deswegen war es echt gut, dass du es nochmal gesagt hast, dass der Film in den 80ern spielt. So, ich finde, der ist so, der wirkt auch so zeitlos, von dem wie er aussieht, dass
das finde ich gar nicht.
Ah, okay, gut.
Also,
sehr gut.
Das ist absolut, das ist ja dieses 80er-Ding, also das war ja wirklich auch so gewollt. Der soll da spielen, der sieht so aus, als wäre der auch in den 80ern gedreht worden. Man denkt das ja kaum, das ist wirklich ein Film, der 2000er ist. Die Atmosphäre, die Musik, die Popkultur, dieses ganze Nostalgia-Ding, also das macht für mich einen großen Teil des Films aus. Und was das Politische betrifft, ich sehe die Themen da angerissen. Ich sehe viele, also der Film ist sehr kritisch, Kritik am Schulsystem, an quasi konservativen Werten. Es wird ja wirklich in diesen zwei Lehrerinnenfiguren, die eine sehr konservativ, die andere sehr liberal. Und dazwischen dann noch hier dieser Heilsversprecher Jim Cunningham, von Patrick Swayze gespielt. Also da wird sehr viel kritisiert, aber auf Björns explizit politische Deutung bin ich auch sehr gespannt, denn als politischen Film an sich habe ich den jetzt auch nicht verstanden oder so in Erinnerung.
So, Björn, jetzt bist du dran.
Ja, jetzt. Ja, also erstmal tragen die 80er einen sehr großen Teil dazu bei. Also ich finde auch, dass es ein sehr stark 80er, so der ganze Soundtrack, aber auch alle Zitate von E.T. über Zurück in die Zukunft, Stephen King, Bücher, Twin Peaks, allgemein David Lynch.
Darf ich da kurz reingrätschen, warum das für mich jetzt vielleicht gerade so merkwürdig wirkt? Weil ich finde, gefühlt so, wenn ich mir jetzt so heute neue Serien angucke, so wenn ich mir Sex Education angucke, wenn ich mir hier I'm Not Okay With This angucke oder so, die sehen immer aus, als wenn sie in den 80er Jahren spielen würden, sind es aber nie, obwohl sie halt auch immer irgendwie, sie sind halt in der Neuzeit, alle rennen mit Smartphones rum und so. Ich glaube, ich bin mittlerweile irgendwie schon so abgestumpft, dass irgendwie gefühlt alles aussehen muss wie in den 80er Jahren, aber teilweise gar nicht in den 80er Jahren spielt. Das ist, glaube ich, einfach nur so zur Erklärung, warum ich den so anders mittlerweile sehe. Also es ist mir jetzt gerade, ich habe ihn vorgestern nochmal geguckt, das ist mir halt so krass aufgefallen.
Ja, dieser Look ist ja auch gerade so massiv angesagt. Also ja, generell klar, das ganze Nostalgia-Ding, so Stranger Things.
Ja.
Also wenn du, also im Grunde ist Donnie Darko ein Film, den man sich jetzt, also wer jetzt quasi Teenager ist oder 20 ist und sich den jetzt anguckt, denkt halt, oh, das ist ja genau das, was jetzt gerade irgendwie heiß ist. Das ist genau der coole Scheiß. Also die passende Zeit eigentlich, um diesen Film sich
anzugucken.
Okay, Björn,
aber ich habe dich unterbrochen.
Ja, das ist nur kein Ding. Der Film ist vielleicht 20 Jahre seiner Zeit voraus gewesen mit dem 80er-Setting oder so. Aber nee, es ist auch, glaube ich, sehr bewusst, dass er das ja nicht irgendwo in den 80ern macht, sondern wirklich Oktober 88 mitten im Präsidentschaftswahlkampf. Es fängt an auch mit der Tochter, dass sie sagt, dass es der allererste Dialog im Film ist, dass die Tochter sagt, ich wähle Dukakis, dass es die überhaupt ersten Zeilen im Dialog sind, was ja schon ein Einstieg ist, der ein deutliches Signal ist. Dann ist das natürlich die ganze Zeit präsent. Der Vater, überzeugter Republikaner, schaut das Präsidentschaftsduell zwischen, das Kandidatenduell zwischen Bush Senior und Dukakis, macht seine Meinung deutlich. Und auch, man muss bedenken, das war damals der große Wahlkampf, der erste in den USA, wo wirklich dieses Schwarz-Weiß-Denken, Republikaner und Demokraten, so kam die Zeit, weil Reagan war davor der Präsident. Reagan war Außenpolitik ganz klar Schwarz-Weiß. Es gibt es gibt Antikommunisten und Kommunisten. Alle, die gegen mich sind, sind Kommunisten und die Demokraten sind Kommunisten. Dieses Schwarz-Weiß-Denken findet sich dann halt auch in dieser Lebenslinie wieder von dem Dings. Und diese Kitty, diese Lehrerin, ist ja auch da, für die ist das ganz klar, nein, man kann das in zwei Begriffe alles einteilen. Es gibt die eine, es gibt Gut, es gibt den Hass und es gibt, die Angst ist es, und es gibt Gut, die Liebe. Die beiden Sachen sind das. Das ist halt auch, das soll alles meiner Meinung nach, und es macht auch nur, warum sollte er sonst wirklich genau in dieser Zeit spielen lassen? Ein Film, der auch noch in einem Wahlkampf entstanden ist, zwischen Bush Junior dann und Al Gore, der wiederum auch so ein Wahlkampf war, der so ein richtiges Lager, deutliches Lagerwahlkampf war, was man auch wieder jetzt heute hatte, letzter Wahlkampf, Trump gegen Biden, was halt auch nicht immer so stark war in der amerikanischen Geschichte. Es gibt da noch so andere Anspielungen in dem Film, zum Beispiel, dass diese Kitty sich ausgerechnet an einem so Nebendialog als Fan von Dan Quayle outet, der der Vizepräsident von Bush dann wurde und über den sich immer lustig gemacht wurde, dass er so ungebildet und wenig intellektuell ist, weil er zum Beispiel das Wort Kartoffel nicht richtig schreiben konnte und der auch für seine missglückte Bildungspolitik, für die er dann ausgerechnet noch verantwortlich war, gemacht wurde. Und das Ganze, und eigentlich wollte er das sogar noch deutlicher machen, weil am Ende, wenn das mittlerweile ja berühmt gewordene Coverversion von Mad World läuft, sollte eigentlich der Song MLK von U2 gecovert werden, für den sie aber die Rechte nicht bekommen haben. Was ja auch, MLK ist ein Song über Martin Luther King, was halt noch mal ein starker politischer Song ist, was halt auch noch mal das Ganze verstärkt hätte. Also da steckt halt viel drin. Es ist nicht on the nose, dass du halt sagst, da muss ich jetzt lang gehen. Das macht halt diesen Film, finde ich, so interessant. Du kannst dich auf völlig andere Aspekte konzentrieren. Und mir war das auch beim ersten Sichten, habe ich nicht an die politische Linie gedacht. Aber irgendwann kam es mir dann halt, da habe ich halt einfach gedacht, okay, warum steigt der damit ein? Warum ist dieser Präsidentschaftswahlkampf so drin? Und habe das dann mal dahingehend geguckt und dann kannst du da viel rausziehen. Und dann fand ich es halt gerade, wenn man das heute nochmal guckt, vor diesen Dings von aktuellen Debatten, auch um Fake News, wenn dann halt diese Kitty der Jim Cunningham von Patrick Swayze wird dann ja überführt, als dass der ein Kinderpornokeller hat. Und natürlich ist es für sie, das sind Fake News, das ist eine Medienschmutzkampagne und da haben bestimmt die Feuerwehrmänner irgendwie was platziert bei ihm. Das passt auch sowas von in die heutige Zeit. Das ist gerade diese stache, extrem christliche Republikanerin, wo man sich heute vorstellen würde, die wäre heute QAnon-Anhängerin. Natürlich kann das alles nicht stimmen und egal, was meinen Helden nachgewiesen wird und was die Leute sagen, natürlich glaube ich das Gegenteil weiterhin. Also dahingehend ist der wirklich hatte diese politische Lesart eröffnet, der auch mit der Verbeugung vor David Lynch. Ich habe vorhin, glaube ich, Twin Peaks in Versehen gesagt. Ich meinte aber natürlich Blue Velvet. Die erste Szene, die halt den Vater mit dem Laubsauger zeigt und auf die Gartenschlauchszene am Anfang von Blue Velvet anspielt, der halt auch so ist. Das war auch ein sehr verquasteter Film, den man viel lesen kann, der aber von David Lynch auch explizit als politischer Kommentar zur Reagan-Ära und gegen die Volksverblödung, sage ich mal, in der amerikanischen Vorstadt gedacht war, wo die Leute halt immer weiter in irgendwelche republikanischen Schwarz-Weiß-Bilder abdriften. Und da macht das halt auch für mich alles Sinn, dass das Ganze dass das Ganze dann in so einer Vorstadt spielt, wo all diese ganzen Linien verlaufen, die auch komplett weiß ist, diese Vorstadt fast. Also die eine Schülerin, die halt nicht weiß ist, wird ausgegrenzt. Das sind halt alles auch so Sachen, die einfach dann noch auf den niederen Ebenen drinstecken. Ich hoffe, das war jetzt einigermaßen verständlich.
Da hat der Björn jetzt ja eine ordentliche Ladung Knowledge gedroppt. aber finde ich sehr interessant, weil, wie gesagt, so unter diesen ganzen, also ich meine, die Aspekte sind mir auch alle so aufgefallen, aber ich habe sie tatsächlich nie so in diesen Kontext gebracht und somit haben wir auch unseren Lehrauftrag hier bei Leinwandliebe erfüllt.
Politische Bildung von Björn Becher. Ja, lassen wir uns
gerne über die anderen Theorien
reden. Ja, genau. Und zwar, ich würde mal sagen, gehen wir doch tatsächlich, weil wir haben vorhin so viel über Tangenten, Universum und keine Ahnung was gesprochen und so die Theorien zu all dem. Ich würde mal sagen, wir stürzen uns mal rein so in diese ganze Leseart von, was passiert da jetzt eigentlich? Gehen vielleicht zum Anfang mal so ein bisschen darauf ein, was Richard Kelly selbst sagt. Und das finde ich, auf der einen Seite finde ich es irgendwie ganz spannend, dass er tatsächlich daherkommt und sagt, okay, ich erkläre euch jetzt wirklich meinen Film. So, was ich ein bisschen blöd finde, muss ich einfach ganz ehrlich sagen, so, Weil ich denke da mal gerne an Stanley Kubrick, wenn da immer gefragt wurde, ja, worum geht's denn jetzt in 2001, Odyssee im Weltall? Und er sagt halt, ja, was auch immer du dir dazu ausdenkst. Oder auch ein Denis Villeneuve, der ja zu bei Enemy, diesem sehr schrägen Film, auch mit Jake Gyllenhaal, ja, sich auch lange zurückgehalten hat, da überhaupt irgendwie zu sagen, ja, was bedeutet denn das? Weil ich finde, gerade das macht so eine Filme aus, dass du eben dir selber was dazu ausdenken musst, deine eigene Fantasie spielen lassen musst, um irgendwie dahinter zu steigen. Worum könnte es denn jetzt gehen? Aber Björn hat es ja schon vorhin angedeutet, es gibt ja ein Buch, das im Film eine wichtige Rolle spielt, die Philosophie des Zeitreisens, nicht die Wissenschaft des Zeitreisens, sondern die Philosophie des Zeitreisens, die einhergeht auch mit einem Charakter namens Grandma Death, die ja vorher, was war, ich glaube, sie war vorher Nonne. Dann ist
sie
ja
war Nonne und dann Lehrerin.
Genau, weil dann ist ja irgendwas mit ihr passiert, ja. Und dann hat sie, ist sie halt Lehrerin geworden, hat dieses Buch geschrieben. Womit natürlich auch so ein bisschen angedeutet wird, okay, es gibt noch eine ähnliche Story wahrscheinlich, die Grandma Death irgendwie passiert ist. Und womit Donnie jetzt natürlich quasi dieses Buch hat. Und genau, wollen wir mal kurz so ein bisschen über diese merkwürdigen Theorien in diesem Buch sprechen? Weil ich weiß, Annemarie hat sich sehr viele Notizen gemacht und ist vorbereitet.
Also ich denke, auch wenn das jetzt wahrscheinlich ein bisschen holprig wird, aber ich versuche das erstmal zu erklären, denn wenn jemand jetzt wirklich nur die Kinofassung gesehen hat und nicht auch diese begleitende Website zum Film besucht hat, die heute nicht mehr online ist, aber es gibt andere Blogs, die Sachen jetzt nochmal veröffentlicht haben und die Seiten aus dem Buch und die ganzen Screenshots von dieser Seite.
Ich sag ganz kurz, ich packe einfach mal in die Shownotes und in den Beschreibungstexten einen Link zu einer Seite, auf der ich das irgendwie geguckt habe. Wie gesagt, es gibt 1000
wahrscheinlich
Seiten,
die, wo ich das jetzt auch nochmal wieder alles nachgelesen
habe. Wo das alles irgendwie auf Englisch, auf Deutsch irgendwie nochmal breit erklärt wurde. Da sieht man auch Screenshots von den einzelnen Seiten und so. Packe ich einfach mal in die Shownotes, damit ihr das euch dann selber auch mal anschauen könnt. Weil wir werden es jetzt halt nur kurz zusammenfassen, aber zumindest habt ihr danach, glaube ich, trotzdem ein Verständnis dafür, was zumindest Richard Kelly meinte, worum es in diesem Film geht.
Genau, ja, das dürfte sehr hilfreich sein mit dem Link. Ja, also wer halt eben weder diese Seite kennt, noch den Director's Cut gesehen hat, der kennt diese Variante ja gar nicht. Der kennt diese ganzen Begriffe mit dem Tangentenuniversum und den Artefakten und dem lebenden Empfänger. Der kennt die gar nicht. Der fragt sich dann halt jetzt wahrscheinlich, worüber reden die genau, da eigentlich? Ja. Ich habe doch diesen Film gesehen und warum zur Hölle weiß ich das irgendwie alles nicht? Also ich versuche es kurz zu erklären und möchte auch aber vorweg schicken, dass ich das nicht unbedingt so sehe, dass das Richard Kellys, also des Regisseurs, Erklärung ist, also so im Sinne von wegen erklärbar, sondern es ist eigentlich dann ein ganz anderer Film mit diesen Zusatzinformationen. Also einer, der halt eben wirklich Sachen, also Informationen gibt und Theorien aufstellt, auf die man vielleicht auf eine andere Art jetzt kommt, wenn man die Kinofassung gesehen hat, aber halt nicht so klar in diesem Sinne. Also manipulierte Tote habe ich mir vorher ohne diese Zusatzinformationen nicht selber ausdenken können. Ja. So, also am Anfang, wenn die Turbine auf das Haus stürzt, die nämlich quasi durch ein Wurmloch gekommen ist, wird ein Tangentenuniversum eröffnet. Also die Realität spaltet sich auf in die Primärrealität und dieses Tangentenuniversum, in dem der Film dann ab da spielt. Und das ist extrem instabil, dieses Tangentenuniversum. Es wird in 28 Tagen in sich zusammenbrechen. Und wenn es das tut, besteht die Gefahr, dass ein schwarzes Loch entsteht, das dann auch das Primäruniversum zerstört. Also quasi die Welt geht unter. Und das kann aber verhindert werden und das kann nur einer verhindern und das ist der lebende Empfänger. Also diesen Begriff finde ich wirklich schwierig. Also ich habe immer so der Auserwählte irgendwie so im Kopf und ich muss dann immer so, der Empfänger, okay, der Empfänger von was, ich weiß es nicht. Und wer hat den ausgewählt, das wird auch alles nicht erklärt. Ja. Also in dieser Philosophie des Zeitreisens, in diesem Buch.
Steht in der Zeitreisen, Entschuldigung, steht im Buch drin, niemand weiß,
ich wollte es doch gerade sagen, nimm es mir nicht vorweg, Björn. Genau, da steht halt eben, dass man das auch nicht weiß. Also das ist wunderbar schon erklärt, so von wegen, ja, ich erkläre euch das nicht, weil das ist eh nicht bekannt.
Genau, ist auch nicht wichtig.
Genau. Vergesst es, es passiert halt einfach. Ja. Und dieser lebende Empfänger hat eben die Aufgabe, alle zu retten, indem er dieses Tangentenuniversum schließt. Mhm. Und
dieser lebende Empfänger, ganz kurz, ist in diesem Fall halt Donnie Darko.
Korrekt.
Genau.
Und er wird, was dann halt wirklich nochmal besonderer ist, dafür mit besonderen Kräften ausgestattet. Und zwar sind das große Stärke, Telekinese, Gedankenkontrolle und die Fähigkeit, irgendwie Feuer und Wasser zu beherrschen. Wenn man das dann weiß, dann versteht man auch so, also gerade mit der großen Stärke, ach, deshalb konnte der die Axt in diesen Bronzekopf diesem Maskottchen da irgendwie treiben. Und deswegen war dann auch das Fluten von der Schule, also Wasser und das Anzünden des Hauses von Jim Cunningham mit dem Feuer. Und aber gleichzeitig ist diese Bürde, ein lebender Empfänger zu sein, bringt halt eben auch schlechte Sachen mit sich. Also man wird geplagt von schrecklichen Träumen, Visionen, Halluzinationen. Hallo Frank, hallo Hase.
Genau, ja.
Dann gibt es eben in diesem Tangentenuniversum sogenannte manipulierende Lebende. Also das sind alle Personen im näheren Umfeld des lebenden Empfängers, die quasi dafür sorgen müssen, dass er am Ende seine Aufgabe erfüllt. Also alles, was sie tun, treibt Donnie Darko zu den Handlungen, was ihn letztendlich wieder auf den Weg führt, dass alles so passiert, dass er am Ende sich gezwungen sieht, sich so zu entscheiden, dass halt das Tangentenuniversum geschlossen wird. Und es gibt auch noch manipulierte Tote. Das sind, jetzt kommen wir halt ins Spoiler-Territory.
Haben wir schon geklärt.
Genau. Das sind, zum einen ist es Gretchen, das Mädchen, in das sich Donnie verliebt, mit dem er dann auch geht. Und die wird am Ende getötet, sie wird überfahren. Und zwar von Frank, aber diesmal dem echten Frank, aber dem Frank im Tangentenuniversum. Das ist nämlich tatsächlich ein echter Junge, der an Halloween als Bunnyman, also eben als so ein, das ist auch nochmal so eine Urban Legend, der Bunnyman, das in Amerika sehr verbreitet, bei uns kennt man das nicht unbedingt. Das soll ein entlaufener Serienkiller im Hasenkostüm gewesen sein.
Ja, okay, sehr gut.
Und der wird immer mal alle paar Jahre irgendwo in Amerika gesichtet. Und dieser Frank überfährt Gretchen und wird von Donnie erschossen. Und ist somit auch ein Toter. Und diese beiden manipulierten Toten, also Gretchen und Frank, sind auch noch mal wichtig, um Donnie auf den Weg zu bringen, um seine Aufgabe zu erfüllen. Und am Ende erfüllt Donnie Darko tatsächlich seine Aufgabe, indem er eben dafür sorgt, dass diese Turbine dann auf das Haus stürzt und er in dem Moment dann aber eben nicht mehr das Haus verlassen hat, sondern in seinem Bett liegt und von dieser Turbine getötet wird.
Aber das ist zum Beispiel so ein Punkt, wo ich das mit dieser Philosophie nicht. Also diese Turbine, da gibt es ja auch noch irgendwie dieses Artefakt und diese Turbine wäre ja quasi dieses Artefakt, in diesem Tangentenuniversum. Ja. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, ist es doch nicht zwingend notwendig eigentlich, dass Donnie am Ende stirbt, oder? Also hätte er nicht er trifft doch für sich selber eigentlich diese Entscheidung zu sagen, okay. Ich sterbe jetzt oder habe ich da.
Die Sache mit dem, ob das eine Entscheidung ist und wie sehr das mit freiem Willen und Determinismus zu tun hat, ist nochmal ein anderer Punkt.
Okay.
Aber dass er stirbt, erkläre ich mir so, denn in dem Moment, in dem er das Tangentenuniversum schließt, gab es das Tangentenuniversum mit Frank, der ihn quasi heimsucht, weil er ein manipulierter Toter ist. Gar nicht. Also es gab diesen Hasen gar nicht, der ihn in dem Moment aus dem Bett locken konnte. Er hat also quasi das Bett nie verlassen. Alles, was dann passiert ist, ist halt nie passiert.
Okay.
Und deswegen wurde er halt eben von dieser Hasenvision, weil er wurde dann ja quasi nie zum lebenden Empfänger, weil das Tangentenuniversum geschlossen wurde.
Crazy.
Ja, deswegen bleibt er im Bett liegen. Und wie viel er dann halt aber, also die Frage ist, wie viel weiß er in dem Moment eben noch? Also ist es
ja, wirklich nein, so? Darf ich da mal einhaken?
Ja, bitte.
Ja, bitte.
Also das ist ja auch die Version, erklärt ja nicht alles über, sondern man kann auch Sachen noch deuten. Ich deute es zum Beispiel auch so, dass Donnie Darko keine freie Entscheidung trifft, laut der Kelly. Dings, so verstehe ich auch das Buch, weil das Buch heißt, es sind ja die manipulierten Toten.
Genau.
Es wird gesagt, dass sie Donnie in eine Falle stellen, das kommt der Begriff Trap vor, und dass ihm nichts mehr anderes übrig bleibt. Da steht auch, der Receiver, the living receiver is left with no choice but to use the fourth dimension to send the artifact back in time. So, also verstehe ich es klar, dass er in der, und das ist auch ein bisschen, was mich stört an der Sache, dass er da null freie Entscheidung trifft, sondern dass er halt manipuliert wird, ihm wird eine Falle gestellt und er opfert sich damit auch nicht, sondern er muss das Ding halt einfach in dem Moment zurückschicken und dann, wie Annemarie gerade erklärt hat, dadurch, dass er damals nicht den Hasen hatte, der ihn rausgeholt hat, stirbt er dann. Und das fehlt halt ein bisschen, diese ganze Opfersache für mich.
Also so sehe ich das auch, weil es wurde halt dann eben viel dann darüber geschrieben, von wegen, er entscheidet sich, um die anderen zu retten und die ganze Welt zu retten, zu sterben. Und das, deswegen meinte ich vorhin, also diese Frage nach freier Wille und Determinismus ist da tatsächlich dann auch nochmal offen, weil so, ich sehe es halt genauso, wie Björn es gesehen hat. Das war alles vorherbestimmt. Er hatte keine andere Wahl. Es musste quasi immer in dieser Schleife enden. Und das ist ein bisschen schade, weil eben eigentlich dieser Gedanke, er opfert sich, um die Welt zu retten, für mich ein schönerer ist.
Ja, eben, vor allem, weil ich finde, ich mag diese letzte Passage, man sieht ja, aber es geht ja auch irgendwie immer um Träume. Und am Ende, wenn alle quasi wieder aufwachen, dann sieht man ja auch diesen Jim Cunningham, der quasi irgendwie so heulend offensichtlich auch irgendwo Reue zeigt oder so und so weil er jetzt in seinem Traum irgendwie gesehen hat, was aus ihm wird. Und für mich war immer so dieser Punkt, dass Donnie halt am Ende in seinem Bett sitzt und lacht. Und ich meine, selbst wenn er das quasi alles, was in diesem Tangentenuniversum passiert ist, nur als Traum wahrnimmt, hätte er ja trotzdem einfach sagen, okay, komm, ich mache mir jetzt den Spaß, ich stehe jetzt auf und gehe raus. Und wenn jetzt was runterfällt, dann habe ich überlebt. Wenn nichts runterfällt, okay, dann war es halt wirklich nur ein komischer Traum. Deswegen, also gut, da lässt zumindest selbst die Kelly-Version noch irgendwie offen, wie man das jetzt nur für sich deutet.
Ja, gerade auch die Traum, das letzte Kapitel des Buchs heißt dann ja auch Dreams, das wird im Director's Cut ja auch eingeblendet, wenn die dann aufwachen, wie viel sie wissen. Im Buch steht nur drin, dass halt meist, dass sie von den Erlebnissen ihren Träumen heimgesucht werden. Viele von ihnen werden sich an nichts erinnern. Many of them will not remember. Aber andere werden sich halt an die Reise erinnern. Ja. Und das ist ja der Cunningham. Und da war damals auch auf dieser Webseite, war zum Beispiel noch ein Nachrichtenartikel drauf, dass der sich umbringt danach.
Oh,
Weil er halt dann jetzt einfach diese Reue hat, die ihn überkommt. Es ist im Film auch nicht drin, das ist halt in dem Nachrichtendings. Und da eröffnet jetzt auch, finde ich, der Director's Cut immer noch sehr viele Interpretationsmöglichkeiten, gerade rund um die Träume. Und da wollte ich auch nochmal ganz zurückkommen, was du einleitend gesagt hast, bevor Annemarie das alles ausgeführt hat, mit dem ganzen Übererklären. Das finde ich nämlich dahingehend ein falscher Begriff. Allerdings, dass man ja bedenken muss, es war ursprünglich, war Kellys Vision, ja, der hat sich das ja ausgedacht und das war diese Geschichte mit diesem Buch und in seiner Fassung war das auch immer drin. Und es waren dann ja andere oder es wurde ihm dann ja quasi nicht ganz freiwillig aufgezwungen, als die gesagt haben, ja, wenn wir deinen Film ins Kino bringen, dann musst du aber 20 Minuten verlieren, weil das ist einfach zu lang und da muss nochmal ein anderer Cutter ran und da ein bisschen was schlanker machen. Und da kam das ja erst, das rauszuschneiden. Es war also ja nicht Kellys Sache, dass er hingegangen ist und gesagt hat, ich erkläre euch jetzt mal meinen Film, sondern hat halt einen Film einfach nur mit einem Konzept erdacht. Okay. Und dass dann der Film so wurde, dass plötzlich Leute ganz andere Sachen reingelesen haben, war ja nicht seine Intention. Darüber hat er sich dann gefreut und das mitgenommen. Aber deswegen ist das so, weil für ihn hat wahrscheinlich immer nur diese eine Lesart existiert und die war einfach völlig klar und die war auch deutlich in der Festivalfassung wohl auch schon komplett durchexerziert und dann ist das ihm ja quasi so ein bisschen, wie es ja oft auch ist, Sender, Empfänger, immer aus der Hand quasi genommen worden und dann kommen halt Leute und sagen, ich sehe da was ganz anderes und das ist ja auch ganz oft so in Literatur und Film, dass Leute von außen sagen, ist mir egal, was der ursprüngliche Autor oder die ursprüngliche Autorin sich da gedacht hat, ich sehe da was anderes drin.
Ja, genau, das meinte ich halt vorhin auch, als ich gesagt habe, dass ich das gar nicht als eine Erklärung von ihm sehe, sondern eben, das ist sein Film. Mhm. Das war ursprünglich halt eben sein Drehbuch. Das war dann halt dann, also würde ich nur diese Variante kennen, würde ich das immer als diesen Sci-Fi-Film sehen mit diesem Konstrukt eines Tangentenuniversums, was sich halt einfach dieser Drehbuchautor und Regisseur ausgedacht hat. Das ist aber einfach ein komplett anderer Film als dann in der Kinofassung.
Dann ist ja eigentlich schon fast wieder erstaunlich, wie dieser Nicht-Director's Cut ja dann doch nochmal was ganz anderes daraus macht. Ne? Der, finde ich, zumindest auch den Zuschauer mehr fordert, was ich ja auch irgendwo interessant finde. Ich meine so, wenn du sagst, Björn, dass es halt wirklich so, der Director's Cut ja wirklich so die ursprüngliche Vision war, wo man ja immer so gedacht hat, so okay, da wird halt mehr von diesem ganzen Konzept erklärt. Das muss doch eigentlich für die Zuschauer leichter sein, auch wenn der Film dadurch länger wird, dass man sich trotzdem dafür entschieden hat zu sagen, okay, wir kürzen den und machen ihn verschwurbelter, als er eigentlich ursprünglich gewesen ist. Ist ja auch irgendwo eine faszinierende Entwicklung, weil ich weiß gar nicht, vielleicht hätte man sich letztendlich gar nicht so krass viel über diesen Film unterhalten, wenn wir von Anfang an direkt diese ganze Erklärung mit lebender Empfänger und weil das hat ja echt so dann wirklich so sehr religiöse, fantasyartige Anmaßungen, die normale Kinofassung ja so gar nicht inne hat.
Ja, definitiv. Also es ist ja, also genau die religiöse Sache zum Beispiel, also das Philosophie beginnt ja auch mit in Gottes Gnaden das Buch und dankt erstmal allen Schwestern, die geholfen haben. Das ist da natürlich auch nochmal stärker. Allgemein, man weiß halt natürlich nicht 100%, wie der Film angenommen worden wäre und vielleicht, wenn der Director's Cut erschienen wäre oder die Festivalfassung, die ja auch nicht voll seine Vision ist. Seine eigentliche Vision konnte er nicht umsetzen. Also Budget war zu knapp. Er hat halt ganz viele Musikrechte nicht bekommen, die er haben wollte. Ich glaube halt, und wenn man auch ein bisschen so die weitere Karriere von Richard Kelly sich anschaut, es war halt vielleicht hilfreich, dass da halt jemand kam und gesagt hat, wir setzen da mal nochmal einen richtig erfahrenen Cutter ran und haben sie dann auch, mir fällt der Name jetzt gerade nicht ein, aber sie haben dann in so einen Cutter angesessen, der wirklich so kein visionärer Typ ist, den man kennt, aber so ein richtig solider Handwerker, der halt auch in großen Hollywood-Produktionen im Team schon mitgearbeitet hat bei vielen Sachen und ist einfach, der halt einfach gesagt hat, hier, ich mache ein paar Sachen ein bisschen schlanker, erzählter und das funktioniert dann halt auch besser, auch jenseits und dann mussten die Deutungen halt so ein bisschen rausfallen. Und der kann damit ja auch leben. Also Richard Kelly hat ja auch nie gesagt, er lehnt die Kinofassung ja nicht ab. Deswegen Director's Cut ist ja auch ein Begriff, gegen den er sich persönlich wehrt. Weil er sagt, das war nicht seine Idee, das Director's Cut zu nennen, sondern das wollte halt der Verleih dann. Deswegen ist das anders als ein Fall, als jetzt gerade aktuell irgendwie bei Justice League oder sowas, wo man sagt, das eine ist nicht die Vision, sondern er hat ja auch an der Kinofassung mitgewirkt. Und dann kam vielleicht ja ihm auch irgendwann im Prozess in diesen mehreren Monaten nach der Weltpremiere und den Festivalpremieren, als klar war, wenn der Film ins Kino kommt, muss er verändert werden, weil er zum Beispiel auch Musikrechte halt einfach nicht hatte, die im Festivalfassung noch drin sind, aber halt nicht, die hat er nur für Festivalaufführungen gesichert und nicht für weltweite Kino- und DVD-Auswertung. Deswegen weiß man ja nicht 100% genau, wer jetzt welche Entscheidung gefällt hat, was rauszukürzen und wo einen Schnitt zu machen, aber ich denke, das war halt vielleicht ein gutes Beispiel auch, wie wichtig Teamarbeit beim Film ist, dass da halt einfach Leute waren, die ihm auch gesagt haben, hey, mach die Szene doch ein bisschen schlanker oder vielleicht auch gesagt haben, hey, lass es doch ein bisschen offener mit der Deutung. Warum brauchen wir das Buch da drin? Das ist doch mysteriös. Lass es doch lieber ein bisschen mysteriöser.
Ja, ich bin auch bei Richard Kelly immer so, ich weiß immer gar nicht, ob man ihn, kann man ihn einen One-Hit-Wonder nennen? Ich habe immer so das Gefühl, auch alles, was er so nach Donnie Darko gemacht hat, ist ja, also zum Beispiel dieses Southland Tales von 2006, ist ja auch, also ich kenne Leute, die finden den großartig, aber Leute, die halt auch sagen, das ist der größte weiß ich nicht, 3 Stunden Scheiß, den sie jemals in ihrem Leben gesehen haben.
Bei Southland Tales ist halt so, ist der Unterschied, da ist klar, das ist halt nicht seine Vision, sondern der Film wurde ihm weggenommen. Und dann haben sie halt, wurde er ohne seine Beteiligung zusammengekürzt. Ja. Also deswegen ist es da halt schwierig, weil wir, ich finde den schrecklichen der Version, die es gibt, aber das, also der Dings, das ist halt da wirklich nicht mehr sein Ding.
Ja, und dieser The Box von 2009, glaube ich, oder so, der ist ja auch eher, wird ja auch eher kritisch beäugt, deswegen habe ich immer so das Gefühl, okay, Donnie Darko ist schon so sein Baby und da wird wahrscheinlich nicht mal so groß viel noch zu kommen, oder?
Ich denke auch, ich glaube, deswegen ist er auch so scharf drauf, da jetzt halt quasi noch die Fortsetzung zu machen, worüber der, also nicht die Fortsetzung, nicht S. Darko, sondern halt eben tatsächlich noch einen, seinen Donnie Darko 2, wo er jetzt gerade erst im Januar dieses Jahres ja drüber gesprochen hat in Interviews und gesagt hat, ja, er arbeitet dran und da wurde schon ganz viel Arbeit gemacht und er arbeitet am Drehbuch und James Cameron hat ihm gesagt, der hat seine Ideen sich angehört und gelesen und findet er super und er soll unbedingt weitermachen. Und da hält er sich schon so ein bisschen halt im Gespräch mit diesem inzwischen 20 Jahre alten Hit, dass da nochmal was von ihm kommt und dass er da irgendwie nochmal dran anschließen will halt an dieses Meisterwerk. Also ich bin sehr gespannt, ob dieser Donnie Darko 2 von Richard Kelly kommt und was uns da dann
Problem
erwartet.
Ist halt auch, ja genau, mit der Formulierung ein bisschen One-Hit-Wonder. Der Film war halt ja gerade kein Hit. also zumindest in kommerzieller Hinsicht. Das hat halt natürlich auch viel schwierig gemacht. Der Film ist ja an den Kinokassen ein bisschen untergegangen, weil der auch einfach zur falschen Zeit kam. Der kam ja kurz nach den Anschlägen auf den 11. September raus. Dann waren halt so Themen wie Schulmassaker in den USA sehr präsent. Und wenn du dann so einen Film bewirbst, in dem so ein eigenbrötlicherer Teenager sich eine schwarze Kapuze aufzieht und eine Pistole in der Hand hält und noch eine Flugzeugturbine irgendwo runterkracht, gehen halt nicht ganz so viele Leute ins Kino. Ja. Und so war es dann ja auch. Und deswegen hat das, glaube ich, auch schon viel Einfluss drauf gehabt, dass es halt ihm auch nicht so einfach war. Und dann ist er halt ein bisschen vielleicht auch mit dem Southland Tales in eine sehr verschwurbelte Richtung gegangen. Wenn der Film heute rauskommen würde, würde Richard Kelly sofort den nächsten Marvel-Film machen, weil im Endeffekt ist Donnie Darko ja auch ein Superheldenfilm. Für mich sogar vielleicht der beste Superheldenfilm aller Zeiten.
Das stimmt, Donnie Darko ist ein Superheldenname.
Ja, und also wenn der diesen Film heute machen würde, würde Marvel sofort bei dem durchklingeln und fragen, hey, wie schaut's aus? Willst du für uns, keine Ahnung, was der nächste Held ist, die nächste Heldin, die sie rausbringen wollen ist. Deswegen ist es schwierig, immer zu sagen, wie wäre seine Karriere auch anders verlaufen, wenn Donnie Darko ein Hit geworden wäre, wenn Southland Tales vielleicht ein Hit geworden wäre, wäre der vielleicht heute irgendwie ein super beschäftigter Regisseur, aber so ist es halt schwierig. Und wenn du dann vielleicht noch ein bisschen eigenbrötlicher wirst und dann sagst, ich will unbedingt meine künstlerische Vision durchsetzen, und es war ja auch bei ihm von Anfang an, also deswegen hat Donnie Darko ja auch, war so schwierig auf die Beine zu bringen, weil er völlig ohne Erfahrung und irgendwas gesagt hat, nee, ich habe da dieses geile Drehbuch und das wollten viele haben, aber ich bestehe drauf, das selbst zu verfilmen. Und da haben alle gesagt, nee, hast du einen Vogel, wir geben dir doch keine Millionen, wenn du hier null vorzuweisen kannst aus irgendwie so einem popligen Kurzfilm, bis halt Drew Barrymore kam und gesagt hat, hey, wow, das haut mich um, hier sind 4,5 Millionen, so viel kann ich auftreiben, mach damit was.
Das Minimum, was er für den Film gebraucht hat. Aber ich würde ihn trotzdem als One-Hit-One bezeichnen, also eben nicht jetzt unbedingt in finanzieller Hinsicht, ja, das ist absolut korrekt, der ist gefloppt, der hat irgendwie, also wie gesagt, 4,5 hat er gekostet, Millionen, und eine halbe hat er in den USA gerade mal eingespielt. Und ja, 2001, also nach dem 11. September rauszukommen und dann da ein Flugzeug abstürzen zu lassen, natürlich alles super unglücklich gelaufen, aber er hat sich dann halt eben, also der Film tatsächlich zu einem Geheimtipp, zu einem gehypten Indie-Film, zu einem, und inzwischen halt einfach wirklich zu einem Kultfilm, zu einem Klassiker, zu einem von vielen Magazinen als einer der besten Filme aller Zeiten entwickelt. Also das ist was, was er sich, also Richard Kelly, den man so als Regisseur halt jetzt nicht wirklich kennt, aber definitiv auf die Fahne schreiben kann. Also einen Film geschaffen zu haben, der als Klassiker gilt und vielleicht jetzt nicht viel eingespielt hat, aber
das ist wahrscheinlich dann auch genauso so ein Druck. Also ich möchte auch nicht in seiner Haut stecken als jemand, ja, mein Name ist Richard Kelly. Oh, Sie sind der Typ, der Donnie Darko gemacht hat. So, ne, klar. Wie folgt man auf sowas? Ne, das ist natürlich echt schwierig. Deswegen, als ich das gelesen habe, dass er selbst tatsächlich an der Fortsetzung arbeitet, quasi mit der moralischen Unterstützung eines James Cameron, der ja gefühlt selbst seit 30 Milliarden Jahren an Avatar 2, 3, 4 und 5 arbeitet, die ja dann irgendwann mal kommen, fand ich schon sehr interessant, zumal, ich meine, so dieses Universum, gerade was wir jetzt so ein bisschen hier mit diesem, die Philosophie des Zeitreisens so ein bisschen angekratzt haben, da bietet sich das ja durchaus an, da irgendwie nochmal irgendwie sowas zu machen, aber ich habe dann halt immer so ein bisschen Angst, dass es sich letztendlich anfühlt, als würde ich den gleichen Film jetzt nur halt was 20, 30 Jahre später nochmal gucken, ne?
Also ja, da, und es baut halt dann definitiv auf dieser ganzen Tangentensache auf.
Ja, das genau.
Das würde mich
ja
eigentlich mal interessieren, weil wir ja vorhin das nur kurz angerissen haben, dass wir alle den Film anders empfunden haben oder als ja, also, dass genau, keiner von uns jetzt gesagt hat, oh klar, das ist Tangentenuniversum und so geht's. Wie habt ihr den Film denn damals? Was war denn eure persönliche Theorie?
Ja, da wollte ich jetzt nämlich auch nochmal drauf kommen, weil wir haben ja so viel darüber gesprochen. Ja, also ich fange einfach mal an, ganz, ganz frech und dreist. Also ich bin echt so mit im Laufe der Jahre, im Laufe des Filmguckens immer irgendwie auf irgendwas anderes gestoßen. Also klar, zeitlang dadurch, dass wir halt in diesem Film immer sehr stark irgendwie dieses Zeitreisebuch dann halt auch eine Rolle spielt und er dann auch bei diesem Physikprofessor da, der von Noah Wiley gespielt wird, der ihm ja dann auch so ein bisschen erklärt, das mit dem, so diese klassische Erklärung, ne? Oh, das Wurmloch hier und da und du brauchst irgendwie ein Raumschiff und dann könntest du halt da auch irgendwie leicht durchfliegen. War auch schon immer so, dass ich mir gedacht habe, okay, gut, also es hat tatsächlich irgendwas mit Zeitreisen zu tun und das ist offensichtlich der Donnie Darko in irgendeiner Art und Weise die Zeit manipulieren kann, um dann halt am Ende irgendwie zu verhindern, was alles so passiert, mit halt gerade auch in Bezug auf Gretchen. Also ich habe das ganz am Anfang habe ich es immer eher so damit gesehen, so nach dem Motto, okay, er muss irgendwas finden, damit Gretchen überlebt, auch wenn er quasi dadurch stirbt und das quasi sich alles erst am Ende irgendwie so aufbaut, dadurch, dass er sagt, okay, ich kann das jetzt halt irgendwie verhindern, indem ich da irgendwie verschiedene Sachen aufreiße und dann überlebt sie halt, auch wenn ich quasi sterben muss. So, das fand ich dann schon fast wieder ein bisschen romantisch süß, weil ich muss auch sagen, Jenna Malone, die ja Gretchen spielt und Jake Gyllenhaal, ich fand, sie waren auch ein sehr putziges Pärchen. Also ich fand allein sehr schön, wie er sie so direkt von Kopf schützt. Ah, gehen wir jetzt zusammen?
Wohin?
Ja, genau. Wohin? Ja, wir gehen doch schon zu mir nach Hause. So nach dem, nein, ich meine so richtig zusammen. Ach so, ja, okay, wir gehen zusammen. So, das hatte so Vorschulniveau irgendwie. So, bist du meine Freundin? Ja, nein, vielleicht. Das fand ich ganz süß. Irgendwann bin ich dann halt auch zu diesem Punkt gekommen, wo ich dachte, okay, er hat das alles irgendwie nur geträumt. Weil er ja gerade am Ende irgendwie, wenn er dann irgendwie in seinem Bett liegt und da hysterisch lacht so, dass das alles irgendwie nur eine wirre Traumvision gewesen ist, die er hatte. Aber ja, deswegen, also ich habe da auch im Leben nicht an unterschiedliche Universen gedacht, die sich gerade so à la Doc Brown Zurück in die Zukunft 2 auftun, so nach dem Motto, wir müssen es rückgängig machen, damit alles wieder in Ordnung geht. Ja, das war immer so meine Versuche, verzweifelt irgendwie Donnie Darko zu erklären. Annemarie, jetzt darfst du.
Oh, das ist jetzt schmort schon wieder so ein bisschen mein Gehirn durch, weil ich irgendwie versuchen muss, das alles auseinanderzuhalten. Jetzt habe ich mich nämlich schon wieder so viel mit diesem ganzen Zeitreise-Ding beschäftigt, dass es ein bisschen schwierig ist, dazu zurückzufinden, was ich eigentlich ursprünglich gedacht habe. Also ich weiß, dass ich ihn nicht als Sci-Fi-Film gesehen habe. Es war halt immer dieses so, wieso soll das ein Sci-Fi-Film sein? Irgendwie, nee. Und das ist, für mich ist es ein Mystery-Film und ein Coming-of-Age-Film. Und wie gesagt, was ich schon anfangs gesagt habe, ich finde, irgendwie gibt es einem auch so ein beruhigendes Gefühl, wenn man sich diese Zeitreiseerklärung dann so zur Hand nimmt, weil einem das alles erklärt. Und dann habe ich halt nochmal was anderes, worüber ich nachdenken kann. Aber jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, sorry.
Alles gut, alles gut. Das passt zu diesem Film. der ja. gerne auch selber mal seine Fäden verliert.
Also, Moment, nein, jetzt nochmal zurück. Also, wenn ich mir den Film hätte damals erklären müssen, dann hätte ich am ehesten auch diese Erklärung mit, eigentlich ist er schon gleich am Anfang gestorben und das ist alles dann einfach so eine Todesvision gewesen, was dann passiert ist. Aber ich hatte gar nicht das Bedürfnis, mir diesen Film zu erklären. Ich habe ihn halt einfach nur erlebt als das, was ich da erlebe und wie Donnie Darko die Welt erlebt und was er fühlt und was er für Probleme hat. Also für mich ist das ein Film über Angst. Also für mich geht es da nicht um Zeitreisen und Sci-Fi und abstürzende Turbinen, sondern für mich geht es da um Metaphern über Angst vor dem Alleinsein. Ein Riesenthema. Jedes Lebewesen stirbt für sich allein, was Grandma Death, die ja eigentlich Roberta Sparrow heißt, ihm da ins Ohr flüstert. Und das zieht sich dann dadurch seine Therapiestunden. Und er hat Angst, dass er Dinge nicht ändern kann. Also das ist ja dann im Grunde das spiegelt sich ja dann darin wieder. Was ist, wenn jemand stirbt, den du liebst? Mhm. Was ist, wenn du das ändern könntest? Dann sein Ausbruch bei diesem Vortrag von Jim Cunningham, wo er ihn da halt, also Jim Cunningham gibt den Kindern in der Schule Tipps, was sie machen sollen, um ihre Angst zu überwinden, um irgendwie besser Kampfsport machen zu können und irgendwie einfach ein tolleres Leben zu führen. Und das ist ja alles so einfach, weil es gibt ja wirklich nur diese Dualität zwischen Angst und Liebe. Und du musst einfach nur von der Angst zur Liebe und tada, und all deine Probleme sind gelöst. Und Donnie steht da auf und sagt halt, das ist nicht so. Es gibt da viel mehr und sie sind ein riesen Arschloch. Ich habe jetzt gerade das Zitat vergessen, was er ihm da in den Kopf schmeißt. Die sind der Antichrist, ich glaube, sie sind der Antichrist. Genau,
ja, sie sind der Antichrist.
Und genau, ja. Und auch einmal in dieser Schulstunde, wo er da halt eben auch bei der Lehrerin Kitty auch so von wegen, hier ist ein Problem, bitte es, ordne es auf dieser Skala, die sich wirklich nur zwischen diesen zwei Punkten, Angst und Liebe, bewegt, ordne das ein. Und er dann halt auch wieder so, nein, das ist doch alles viel komplizierter. Mhm. Versteht das doch bitte mal. Und sich da alleingelassen fühlt einfach darin, dass die Welt für ihn so kompliziert ist. Und das finde ich auch wiederum nochmal einen sehr interessanten Aspekt, dass er, also die Psychologin, die er besucht, hat bei ihm paranoide Schizophrenie diagnostiziert. Auch sehr interessant, im Director's Cut sagt sie ihm, dass sie ihm nur Placebos verschrieben hat. Mhm. Das wird halt im Kinofilm nicht gesagt. Da geht es einfach ganz normal nur um die Psychopharmaka, die eben nicht Placebos sind, oder es wird halt eben nicht aufgelöst. Und all das, dass er Angst hat, dass er Probleme hat, dass er Sorgen hat, dass irgendwas mit ihm nicht in Ordnung ist, hat er auch, obwohl eigentlich alles in seinem Leben in Ordnung ist. Er hat eine tolle Familie. Also das ist auch nochmal die Mutter. Ist eine fantastische Figur. Auch seine Beziehung zu der älteren Schwester. Das ist alles wunderschön. Er hat Kumpel. Er hat dann sogar eine Freundin. Er ist klug. Also er lebt in einem schönen Haus in der Vorstadt. Es muss nicht immer eine schreckliche Kindheit sein, um Ängste zu haben, um Probleme zu haben, um sich unverstanden zu fühlen. Und das ist für mich quasi der Film. Also das ist für mich auch wirklich so, als Teenager oder als junger Mensch, als mit 20er, den zu gucken, das hat einen Nerv getroffen bei mir.
Ich meine, dieses so Coming-of-Age-Drama ist halt trotzdem ja auch mit da drin, ne? Und das finde ich auch sehr, sehr stark, so diese ganze, ich mag auch sehr so eine ganze Familie, so was so gezeigt wird und so, das ist schon sehr toll. So, Björn, jetzt bist du dran.
Ja, wir haben ja noch gar nicht groß drüber geredet, warum der Film so stark ist und diese ganzen, das können wir gleich vielleicht auch nochmal machen, aber genau, erstmal nochmal zum Thema deuten. Ich war so ein bisschen immer zwischen zwei Möglichkeiten. A, fand ich, die war aber ein bisschen simpel, aber ich fand trotzdem auch in gewisser Weise romantisch. Donnie Darko ist einfach ein Superheld. Ist der beste Superheldenfilm aller Zeiten, habe ich vorhin gesagt. Und für mich war das eine Möglichkeit, der ist halt wirklich ein Superheld. Der heißt schon so wie ein Superheld und der hat halt einfach Kräfte. Und mit diesen Kräften kann er halt in der Zeit zurückreisen. Und der ist halt noch ein schizophrener Superheld, muss man halt ein bisschen sagen. Deswegen hat er da halt auch leichte psychische Probleme. Und am Ende beschließt er einfach, in der Zeit zurückzureisen, wissend, dass er bestimmte Sachen damit verändert, dass zum Beispiel halt Cunningham davon kommt und so weiter. Und macht das aber, weil er halt seine Freundin, seine Mutter, seine Schwester retten will, die ja sonst alle sterben beim Flugzeugabsturz beziehungsweise durch die Autofahrt. Das war halt die eine Möglichkeit, aber die ist ein bisschen zu simpel und es gibt halt einfach zu viele Sachen, die dagegen sprechen. Und die andere war ein bisschen diese Todtraumtheorie, also die auch ja so ein bisschen jetzt ähnlich erwähnt habe. Also in dem Moment, wo die Turbine ins Zimmer kracht, stirbt er und ist quasi so auf dem Weg ins Totenreich fantasiert, dass ich das zusammen. Und da funktionieren für mich einige Szenen immer noch am besten. Zum Beispiel die erste Szene, wo er Jenna Malones Figur Gretchen kennenlernt, ist ja, dass die Lehrerin von Drew Barrymore, über die man übrigens auch nochmal einen ganzen Podcast schwärmen könnte, weil die ist einfach super, die ja völlig out of character handelt, die ja erst diese Streberin zusammenfaltet, dass sie die Kurzgeschichte nicht gelesen hat, was irgendwie schon irreal wird. Warum hat ausgerechnet die ihre Hausaufgaben nicht gemacht? Dann sagt sie der neuen Schülerin, ja, setz dich neben den süßesten Jungen, was auch pädagogisch völliger Schwachsinn wäre, was überhaupt nicht zu ihr passt, Dings ist. Und dann sagt sie auch noch der Streberin, ja, hier, verpiss dich, weg vom Platz, da kommt jetzt die Neue hin. Mhm. So die Richtung, das sind für mich so ein bisschen Signale immer gewesen, dass Donnie sich das nur zusammenfantasiert. Das ist halt seine Wahrnehmung eher als Zentrum, der coolste, auch im ganzen Umgang mit all seinen Freunden. Er ist schlauer als die, er ist gewitzter als die, er ist schlagfertiger als die, er traut sich auch aufzustehen, mit Jim Cunningham da ans Mikro zu gehen und den zu demaskieren und so weiter. Und wie gesagt, auf ihn fliegt natürlich das neue Mädchen in seiner Fantasie, obwohl er völlig unbeholfen ist und eigentlich bis auf sein gutes Aussehen keine Schnitte hat, bei irgendeinem Mädchen zu landen. Das war für mich dafür immer gesprochen. Da gibt es halt auch so viele andere Sachen. Zum Beispiel die ganze Geschichte mit Jim Cunningham macht eigentlich keinen Sinn, weil er findet diesen Geldbeutel direkt vor dem Haus von Jim Cunningham, mit dem er dann angeblich die Adresse von Jim Cunningham weiß, um das niederzubrennen. Das spielt in irgendeiner Vorstadt. Wenn da dieser Jim Cunningham, den er vorher auch schon auf dem Golfplatz trifft und so, da weiß jeder, wo der wohnt, wenn der da seine Villa mitten in der Stadt stehen hat. Und es ist ja nicht weit weg vom Kinosaal. Warum muss er diese Adresse überhaupt finden? Deswegen auch da meine Theorie, Donnie war einer der Kinder, die von dem vergewaltigt wurden als Kind. Und ist er das deswegen in seinem Abschied von der Erde, mal, dass ich das dann halt auch noch zusammen wie er der Rache nehmen würde. So Sachen, für dieses, dass er schon tot ist, spricht ein bisschen auch sein Halloween-Kostüm. Es ist ja eine E.T.-Hommage, dass er eben diesen gleichen Pullover trägt wie Elliot in E.T. Und dann fahren sie ja auch mit den Rädern, wobei er ein Rennrad hat und kein BMX-Rad, aber einer seiner Freunde hat ein BMX-Rad da so drüber. Aber er trägt halt ein Skelett drunter, was ja auch so wieder so ein Symbol ist für Tod. Deswegen habe ich das mir immer so ein bisschen zusammengesponnen, wobei da natürlich auch wieder ganz, ganz viele Sachen gibt, die dagegen sprechen. Zum Beispiel halt das große Ende, wenn alle aufwachen und Dings sind, weil wenn es ein reiner Todtraum von Donnie wäre, würden die nicht beeinflusst werden, die anderen Menschen. Und dann würde Cunningham nicht plötzlich von Schuldgefühlen übermannt werden und sich Frank das Auge ans Auge greifen, weil er da einen Schmerz gespürt hat. Das, wie gesagt, ich fand das halt immer reizvoll, dass man mit diesen ganzen Theorien da so ein bisschen diskutieren konnte und das dann halt auch immer Für- und Widersprüche da so abwägen konnte.
Ja, finde ich ja auch. Ja, also das macht den Film auch echt aus. Ich würde mal sagen, reden wir vielleicht noch mal ganz kurz, weil wir quasseln schon ziemlich lange. Reden wir einfach noch mal kurz so allgemein, wie fanden wir den Film, was finden wir toll, was so von den Schauspielern her. Wir haben ja jetzt schon sehr, sehr viele Namen hier erwähnt, die ja wirklich auch große Namen irgendwo sind. Ich meine, selbst ein kleiner Seth Rogen taucht irgendwo als Nebenfigur auf, was ich auch immer noch viel, was ich jedes Mal vergesse, wenn ich diesen Film neu anfange und jedes Mal, stimmt, ja, Seth Rogen spielt ja auch noch mit.
Bedenkt, dass das die ersten Worte sind, die Seth Rogen je in einem Film gesprochen hat.
Ja, und
der erste Satz, den er je in einem Film gesprochen hat, ist ja I love boobs.
Ja,
passt sehr gut zu Seth Rogen.
In einer großen Karriere, ja.
Das ist I like your boobs.
Und ja, deswegen, ich meine, Annemarie hat es ja schon so schön angesprochen, also dass der Film ja auch viel einfach so ein Coming-of-Age-Drama ist, so wo er halt wirklich dieser Charakter Donnie Darko auch sehr zum Vorschein kommt und so sein ganzes Leben auch nochmal beleuchtet wird. Deswegen einfach nur nochmal kurz so ein bisschen was, würde ich sagen, reden wir nochmal so ein bisschen, was macht diesen Film abseits von dem Ganzen, wir reden jetzt noch 3 Stunden weiter darüber, ist Donnie Darko tot oder nicht, was macht ihn noch so toll? Annemarie. Du hast vorhin den Soundtrack schon angesprochen.
Der Soundtrack. Deswegen. Also ich glaube, ich habe schon relativ viel dazu aber gesagt, warum ich den Film so gut finde oder beziehungsweise was es ist, was mich da anspricht. Mhm. Also dass es eben so eine Charakterstudie ist und so ein Psychogramm. Und dass es dazu einlädt, sich eben tatsächlich diese Deutungen dann halt einfach selbst zu finden. Also sei es jetzt eben Todestraum, sei es Zeitreisen, Tangentenuniversum oder Superheldentheorie, also einfach ein bisschen drumherum zu spinnen, aber letztendlich einfach diesen Typ mit seinen Problemen zu folgen und einfach auch diese Atmosphäre des Films zu genießen, also diese Spannung, dieses Nostalgiegefühl, dieses Eintauchen wirklich in eine Welt, der man vielleicht ein bisschen hinterher trauert. Es wird immer so, die 80er werden immer so dargestellt, als halt dieses Zeitalter. Ach, alles war noch schön. So war es natürlich nicht. Aber der fantastische Soundtrack, also das ist für mich, ist Donnie Darko eben auch dieser typische Indie-Film. Nicht nur im Sinne von Independent Cinema, sondern halt einfach für alle, die auf Indie-Musik gestanden haben. Also ich war ein Indie-Mädchen. Weiß nicht, ob man mich jetzt noch so bezeichnen kann, Indie-Frau, keine Ahnung, aber halt wirklich so in meinem Studium in den Nullerjahren mit den Songs halt wirklich hier von Joy Division auf jeden Fall sowieso der große Hit, dann halt Mad World in der schönen Neufassung. Echo and the Bunnymen, The Killing Moon, halt wirklich am Anfang, ist einer meiner Lieblingssongs. Under the Milky Way von The Church, das sind Hits, die ich gar nicht mal so sehr als Soundtrack von Donnie Darko sehe, sondern einfach so auch wirklich auf meinen Mixtapes damals hatte. Da hat es einfach bei mir einen Nerv getroffen. Also das mag jetzt wahnsinnig unintellektuell wirken, weil ich jetzt halt nicht über Physik und Politik dabei nachgedacht habe.
Haben wir doch schon davor gemacht. Das ist okay. Jetzt darf man auch ganz normal reden.
Aber also diese, und dann die Schauspieler halt einfach, Jake Gyllenhaal und Donnie Darko. Also ich weiß nicht, hat Björn das gesagt, dass nur sein gutes Aussehen vielleicht ein Punkt gewesen wäre, um mit ihm zu gehen? Nein, ich wäre total mit diesem Typen gegangen, weil das halt eben so der quirky Guy ist und verschwurbelt und so, ne, du bist komisch, oh sorry, nee, das ist ein Kompliment und sowas. Also dieser Dialog ist da ja auch drin. Und das hat einen Nerv getroffen. Es war, als ich ihn jetzt vorgestern gesehen habe, natürlich ein anderes Anschauen als halt in dieser Zeit, wo er mich eben auch nochmal auf so einer ganz persönlichen Ebene so angesprochen hat. Aber das ist das, was halt für mich so die Faszination des Films ausmacht. Die Björn, Atmosphäre.
Björn, wenn du jetzt eine halbe Stunde nur über Drew Barrymore redest, sag vorher Bescheid, weil dann.
Nein, ich werde natürlich, Drew Barrymore nicht doch mal. Nee, ich habe gerade auch, natürlich habe ich gerade jetzt auch sehr viel über das politische oder dann Zeitreisen und so geredet. Das war natürlich auch nicht bei meinem ersten Sehen des Films. Und zum Beispiel auch so Sachen wie die sensationelle Kameraarbeit und mit diesen, wir lassen Zeit auch mal schneller ablaufen, was ich auch immer dahingehend interpretiert habe, dass Donnie das halt die Kontrolle ist und einfach vorspult, wenn was nicht so toll ist. So Sachen waren beim ersten Schauen auch nicht so. Beim ersten Schauen hat mich der Film auch einfach innerlich berührt und halt wirklich emotional mitgenommen. Da gibt es halt viele Sachen, die Annemarie jetzt ja auch schon angesprochen hat. Diese Figur, dieses einfach, da konnte man sich reinversetzen. Der ganze Soundtrack, der einfach mitreißend ist. Ich habe den damals hoch und runter gehört. Mad World, die Coverversion, war damals, ja, die habe ich so oft gehört, bevor sie dann irgendwann durchgenudelt wurde, weil sie dann ja einige Zeit danach dann in die Hitparaden kam und dann plötzlich jetzt mittlerweile in jeder Werbung gefühlt benutzt wird. Aber was ich da halt im Kern noch richtig stark fand, ist die ganze Familienerzählung auch, diese ganze Dynamik innerhalb dieser Familie von der ersten Szene an, wenn die sich am Tisch auch Schwester, Bruder und seine zwei Schwestern, wenn die sich da ein bisschen, also gerade er und seine ältere Schwester und Maggie Gyllenhaal, wenn die sich ein bisschen angiften und aber doch dann am Ende noch so ein starkes Bündnis trotzdem haben und so stark verbunden sind. Das hat mich auch ein bisschen alles an meine Familie erinnert, wo man dann auch einfach, was ich mal immer wieder gezofft hat, aber doch am Ende auch ein sehr starkes Band hatte. Und dann kommt man natürlich auch die ganzen großartigen Schauspieler und so. Aber wie gesagt, ich fand immer diesen ganzen emotionalen Kern, der Film ist, der ist romantisch, der ist mitreißend, der ist dramatisch, der ist auch super, super traurig und aber auch super, super lustig. Das war für mich immer das, was Donnie Darko im Kern ausgezeichnet hat. Und dann ist man erst irgendwann eingestiegen drauf und hat gesagt, okay, wie kann man den noch sehen und was kann man alles reinterpretieren?
Ja, dem kann ich eigentlich nichts mehr hinzufügen. Außer, dass ich immer wieder toll fand, das fand ich auch jetzt noch toll, wie gut er es eigentlich schafft, diese zig verschiedenen Charaktere ja auch wirklich einzuführen. Aber klar, wir haben den Schwerpunkt auf Donnie Darko, aber alles im Hintergrund wird ja auch wahnsinnig belebt und man hat wirklich so das Gefühl, dass du selbst die kleinsten Charaktere da irgendwie gut verstehst, seien es die Lehrer, die Eltern, auch die, ich habe jetzt leider ihren Namen vergessen, Björn, du hattest sie kurz erwähnt, die das eine Mädchen, was die ganze Zeit immer so gemobbt wird, so auch sie hat ja irgendwo eine sehr traurige Geschichte, so sie himmelt ja auch so ein bisschen Donnie Darko so im Geheimen an, so wenn dann irgendwie sein Buch mal aus ihrer Tasche fällt und sowas alles. Also ich fand gerade auch so die ganzen Nebencharaktere, die spielen alle so gut damit rein, dass sich wirklich auch einfach so eine tolle Geschichte entwickelt, die man halt wirklich immer und immer wieder gucken kann, selbst wenn man es nur guckt für dieses Charakterdrama und nicht unbedingt, um jetzt noch mehr zu verstehen, was ist jetzt eigentlich mit dem lebenden Empfänger und den Tangenten und keine Ahnung was.
Ja, aber da auch, wo du das sagst, alleine schon wie dieser Fake-One-Shot, sage ich mal, da durch die Schulflure irgendwie alle irgendwie vorstellt. Ja. Wenn du halt schon so direkt mitbekommst, die neue Schülerin, die ankommt, das Mädel, das ein bisschen gehänselt wird, die beiden Jerks, die beiden Arschlöcher, Seth Rogen und sein Kumpel, dann auch die Lehrerschaft, wenn du halt siehst, wie die Sportlehrerin dem Rektor den Lebensguru vorstellt, wie die anderen beiden, Noah Wiley und Drew Barrymore, die fortschrittlichen Lehrer, den Kopf schütteln und wo du auch im ganzen Gesicht schon lesen kannst, wie viel die davon halten, dass jetzt dieser Guru da in der Schule sein Unwesen treiben darf. All diese Sachen, da steckt ja auch, also das macht er ja wirklich in so einer 1-2 Minuten langen Kamerafahrt, ich glaube nicht mal so lang, wo du so viel schon eigentlich erfährst über die Figuren, die du da zum ersten Mal zum großen Teil erst siehst.
Ich finde das gerade sehr lustig, dass wir wirklich über eine Stunde über die ganzen Deutungen, über das Zeitreisen, über Interpretationen und alles geredet haben und dann am Ende feststellen, dass das, was uns doch an dem Film am meisten gefällt, ist, ihn einfach zu erleben und emotional berührt zu werden.
Aber das zeigt doch eigentlich wieder, was für ein toller Film Donnie Darko doch ist. Ne? So, wir können uns noch 3 Stunden über Zeitreisetheorien unterhalten und am Ende kommen wir trotzdem irgendwie dazu zu sagen, ja okay, es ist halt einfach ein wunderschönes menschliches Erlebnis, was man mit diesem Film hat.
Und da finde ich, kommt auch der viel gescholtene Director's Cut auch nochmal rein, weil der das in einzelnen Szenen sogar verbessert. Also gerade die Beziehung von Donnie und seiner Familie. Es gibt da wirklich nochmal ein sehr schönes Gespräch, das er mit seinem Vater hat, der ihn so bestärkt, hey, nein, Junge, du bist genau so, wie du bist du richtig, weil du bist halt einfach auch schlauer als die Leute um dich rum und das ist alles gut. Und auch, was ich halt sehr rührend finde, in der Kinoversion kann er sich nur von seiner älteren Schwester verabschieden. Der gibt ja noch so einen Kuss auf die Stirn, bevor er beschließt oder halt nicht beschließt, dass er im Sterben muss. Aber in dem Director's Cut kann er sich auch noch von seiner Mutter und seiner kleinen Schwester so richtig verabschieden, in dem Moment schon wissend, was passieren wird. Und auch die Beziehung zu seiner Lehrerin, also mehr Drew Barrymore-Szenen tun jedem Film gut. Aber
er hat es doch geschafft, sie nochmal zu erwähnen.
Ja, sie hat ja ganz, ganz viel Momente mehr im Director's Cut, die sie dann sehr uneitel verzichtet hat, weil es halt dem Tempo des Films insgesamt gut tut, dass die Szenen fehlen. Aber andererseits zeigen diese Szenen auch nochmal, wie sie da gegen Windmühlen kämpft, wie sehr sie mit dieser anderen Lehrerin, dieser ignoranten Sportlehrerin aneinander gerät oder wie sie auch den Schülern dann sagt, ja okay, das Buch ist jetzt verboten, aber da hat jemand in der lokalen Buchhandlung schon mal 20 Exemplare bereitgelegt, vielleicht will ja jemand vorbeigehen, so in die Richtung. Und dann natürlich auch, dass sie halt Watership Down dann halt stattdessen zeigt und liest. Das sind natürlich Momente, die aber alle auf diesen Drama-Aspekt eigentlich nochmal so richtig einzahlen und das verstärken. Deswegen finde ich den Director's Cut nicht nur schlechter.
Das ist richtig. Also das ist deswegen, der Director's Cut ist jetzt quasi nicht schlecht oder nicht schlechter. Also all die Punkte, die Björn da angesprochen hat, ergänzen tatsächlich die Story und halt eben diese ganzen Beziehungen der Kinofassung nochmal sehr gut. Sie geben aber halt einfach halt diese Zeitreise-Erklärung oder diese Tangentenuniversum-Erklärung so viel deutlicher mit. Das ist eher so der Punkt, den ich an dem Director's Cut schelte. Aber weil Björn jetzt noch Drew Barrymore angesprochen hat, dann muss ich jetzt nochmal hier, falls ihr für die nächste Party, sollte sie denn mal kommen, noch ein bisschen was zum Angeben braucht. Wisst ihr denn, wer der Linguist ist, der gesagt hat, Cellar Door, also Kellertür, ist das schönste Wort im Englischen?
Nein, jetzt kommt.
Sie sagt nämlich tatsächlich nur ein Linguist in dem Film. Das war Tolkien.
What?
Und da schließt sich der Kreis zu der Herr der Ringe. Also,
wow, sehr cool.
Wollte es nur nochmal angemerkt haben.
Ich glaube, da sind wir. Oder habt ihr noch irgendwas, was ihr dringend zu Donnie Darko loswerden müsst? Ich glaube, wir haben, glaube ich, jetzt alles gesagt, was man irgendwie hätte sagen können. Ich habe euch da draußen versprochen, nach diesem Podcast, zumindest versteht ihr jetzt Richard Kellys Version davon, aber ihr könnt sie natürlich trotzdem komplett ignorieren und euren eigenen Käse da rein interpretieren. Habt ihr noch irgendwie was, Björn, Annemarie? Oder?
Ich glaube, wir haben so viele Sachen noch nicht annähernd angerissen, aber da kommen wir nicht hin. Wir haben über so viele Figuren noch gar nicht geredet, über die Psychiaterin und über jedes Musikstück noch mal reden. Aber ich glaube, wir haben so die wichtigsten Sachen und sehr, sehr viel geredet. Wir haben auch noch nicht über das tolle Kino-Double-Feature geredet, aber ja. ich glaube, dass wir sehr, sehr viel. Was ich unbedingt loswerden möchte.
Wir wollen den Leuten, die den Film jetzt noch nicht gesehen haben, die nach diesem Podcast jetzt aber heiß drauf sind, wollen wir ja nicht vorenthalten, was es da noch auch so für schöne kleine Evil Dead Easter Eggs zu finden gibt und sowas alles. Also ein bisschen solltet ihr den Film da draußen auch nochmal neu für euch entdecken. Vielleicht haben wir ein bisschen dabei mitgeholfen, dass ihr sagt, oh, cool, jetzt gucke ich mir den am Wochenende nochmal an. Betrachtet ist, wie Björn ja vorhin schon gesagt hat, als Jubiläum. Also ich meine 20 Jahre. Wir sind ja noch in der Spanne vom, was meinst du, Björn, 19. Januar bis irgendwann im Juni, Juli oder so?
Ja, genau. Also nehmen wir an, dass die Recherche stimmt, die ich da getätigt habe. 21. Juli war die Deutschlandpremiere, 19. Januar die Weltpremiere. Also sind wir quasi exakt dazu in der Mitte, 3 Monate in beide Richtungen.
Ja, das sind
jetzt bei Aufnahme und auch
die völlige Absicht.
Die Zufälle, die wir natürlich als Absicht verkaufen.
Alles ist vorbestimmt.
Genau.
Wir hatten keine freie Willen. Wir haben das. Genau. Wir mussten das machen.
Ich frage mich jetzt nur, wer von uns ist der lebende Empfänger und wer sind die Manipulierenden? Aber das ist vielleicht ein Thema für ein anderes Mal. Dann, Annemarie, dir vielen lieben Dank, dass du mal wieder den Weg ins Büro gefunden hast. Hat mich sehr gefreut.
Ja, gerne. Es war sehr schön.
Und Björn, dir vielen lieben Dank, dass du auch wieder mit dabei warst.
Sehr gerne.
Und unser größter Dank geht natürlich an alle da draußen, die uns regelmäßig zuhören. Vielen, vielen Dank dafür. Wir freuen uns auch immer über die ganzen E-Mails, die wir bekommen. Könnt ihr auch natürlich weiterhin tun an leinwandliebe@filmstarts.de. Donnie Darko haben sich ja auch viele von euch tatsächlich über solche E-Mails gewünscht. Deswegen alle, die ihr das unbedingt mal hören wolltet, hier habt es jetzt. Wir achten immer auch darauf, was ihr uns irgendwie für Vorschläge gebt. Deswegen immer gerne mehr davon. leinwandliebe@filmstarts.de. Ich sag's nochmal. Und um den großen Tobi, den Podcast-Chef, auch noch glücklich zu machen, erinnere ich euch nochmal daran, wenn ihr uns über die Apple Podcast-App hört, lasst uns doch eine Review oder einen Kommentar irgendwie da, damit wir in den Charts aufsteigen und die Weltherrschaft an uns reißen können mit unserem wunderbaren kleinen Film-Podcast, der irgendwann hoffentlich auch mal wieder sich darum dreht, dass wir über Kinofilme sprechen. Weil sonst müssen wir die Leinwandliebe in Fernsehmonitorliebe umbenennen oder so, wenn das hier noch so weitergeht. Deswegen, Daumen sind gedrückt. Und damit verabschiede ich mich. Bleibt alle gesund, guckt ganz viele Filme. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, ciao, ciao. Leinwandliebe und Sebastians 5 Minuten sind Filmstarts-Podcasts der Verbedia GmbH. Moderation und Schnitt Sebastian Gertschikow, Produktion Tobias Meyer, Monique Stibbe und Nina Becker. Die Songs Take a Chance und Easy Jam im Intro und Outro kommen von Kevin McLeod. Die Links zur Musik und zur Lizenz findet ihr in den Shownotes.